Ja, was hat er denn? Will er spielen? Die Zusatzlotterien von Lotto 6 aus 49? Ja, ja, ja. Wir sagen ja zu unserem Glück mit der zusätzlichen Chance bei Spiel 77 und Super 6.
Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. In jeder Lotto-Annahmestelle und auf lottobayern.de.
Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Lotto Bayern wünscht viel Spaß beim folgenden Podcast.
Horch einmal. Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Wir sind zurück, hauptsächlich du bist zurück, aber wir befinden uns wieder in unserem wunderbaren Aufnahmestudio in der Marienstraße 9 im 6. Stock, also sozusagen wieder in den heimischen Gefilden und können einen ganz normalen Podcast aufnehmen, der aber sofort relativ aufregend beginnen könnte, nämlich du sorgst für die Aufreger, nicht durch das Wandern, da warst du ja noch sehr menschenfreundlich unterwegs, hast nette Gespräche geführt.
Durch Frankenwein ruhig gestellt.
Durch Frankenwein, genau, leicht sediert durch die Ipsheimer Weinberge. Gewankt würde ich nicht sagen, nein, das war ja schon früh, wo du, glaube ich, den Aufstieg zur Burg Honegg machen musstest.
Klar,
aber wahrscheinlich nicht in dieser Woche geschrieben, schon ein bisschen vorher, hast du dann einen Artikel verfasst, der am Samstag der Aufmacher in unserem Wochenmagazin war, und da geht es um das Thema, dass du irgendwann mal, da ist ja noch ein bisschen hin, aber du wirst irgendwann mal aller Voraussicht nach eine Rente bekommen.
Hoffentlich.
Genau, und du hast sogar die Summe benannt, also ich glaube, wenn du weiter so einbezahlst, 2600 oder 2000.
Nee, es wäre schön, 2400.
2400, okay, und das als Chefredakteur einer regionalen.
Was total okay ist, wohlgemerkt.
Ja, ja, das hast du.
Jammern über meine Rentenhöhe.
Genau, weil das ist so eine Summe, wo wahrscheinlich der ein oder andere auch sagt, oh, nicht schlecht, wäre schön, wenn ich das hätte, aber das Thema war dann wirklich ein anderes, weil du die Diskrepanz zu den Pensionen der Beamten zur Diskussion gestellt hast. Und was für eine Überraschung, es ist ein Thema, zu dem es viel zu diskutieren gibt und wo Menschen in helle Empörung zum Teil ausbrechen oder dir auch zustimmen. Erzähl doch mal, wie schaut es im Moment aus nach diesem Wochenende?
Also erstaunlich, also ich habe kann mich nicht erinnern, auf einen Beitrag von mir so viele Reaktionen erhalten zu haben. Es sind innerhalb weniger Stunden schon 50 gewesen. Und ja, ich sage mal so, der Beamte ist in Wallung. Der Rentner ist es auch, aber da eher im positiven Sinn, da gab es Zustimmendes. Aber es war vor allem, ich würde mal sagen, zu 80% eine massive Kritik von Beamten. Und lustigerweise oder traurigerweise, kann sich jeder selbst aussuchen, deckt sich genau mit dem, was mir viele wohlwollende Kollegen vorher gesagt haben. Ich habe das Thema mal vorgeschlagen und dann hieß es, naja, musst du das wirklich machen? Das provoziert doch nur Reaktionen. Und ich habe dann für mich mir fest vorgenommen, nein, ich möchte keine Neiddebatte schüren. Ich möchte einfach mal auf den Unterschied hinweisen. Und mein Anlass war, dass ein Freund von mir mit einer Lehrerin verheiratet, also zwei Beamte, denen ich keinen Euro ihrer Pension in Spe neide, die haben auch noch, wie ich, 15, 16 Jahre vor sich, mir erzählt hat, was sie denn im Pensionsalter erwarten dürfen. Und nachdem ich meinen Rentenbescheid kurz vorher bekam, dachte ich mir, Mann, was für ein Unterschied, habe dann noch den Rentenbescheid meiner Frau mir angeguckt. Und ja, dann kam eben raus, dass da eine Summe von 4.000 so und so Euro Differenz zwischen unser beider, auf die Ehepaare bezogen, Familieneinkommen im Ruhestandsalter liegt. Und da dachte ich mir, boah, beides Akademiker, beide studiert, also alle vier in dem Fall, die beiden Lehrer, meine Frau und ich, und dann doch ein bemerkenswerter Unterschied. Dann könnten wir ja reflexartig sagen, ja, wir verdienen ja jetzt so viel mehr. Darauf weisen mich auch viele Leserbriefschreiber hin, ist aber auch ein Quark ganz offen, weil ja die Bruttogehälter von Beamten in der Tat vergleichsweise niedrig sind, die Nettobezüge hingegen vergleichsweise hoch, weil die Abzüge relativ gering sind. Also auch da konnte ich die Diskrepanz nicht erkennen. Zack, auf zum Schreibtisch und recherchiert, und heraus kam ein Beitrag, der für Aufregung sorgt.
Ja, aber ist es am Ende des Tages nicht dann doch eine Neiddebatte, die geführt wird?
Weil naja,
wie gelingt es, in so einem Thema eine Sachlichkeit reinzubringen? Weil die Reaktionen zeigen ja, dass es ganz, ganz schwierig ist, dass Menschen noch in der Lage sind, oder wir als Menschen, wir spitzen zu. Ja. Natürlich fühlt man sich auch, wenn ich jetzt Beamter wäre, Und ich habe auch Freunde und Bekannte, einer davon ist jetzt gerade so, es macht diese Altersteilzeit, will heißen, er steht kurz davor, aber er weiß natürlich, was er an Pension bekommen wird. Also auch da finden die Diskussionen sofort nach diesem Artikel statt, weil natürlich eine gewisse Aufgeregtheit herrscht und deshalb so die Frage, wie gelingt es uns, so ein Thema überhaupt auf eine sachliche Ebene zu bringen? Und was ich ja ganz, ganz wichtig fand, letztendlich können wir uns die Köpfe zerbrechen, so viel wie wir wollen. Wir können darüber streiten und Argumente hin und her tauschen. Die Politik scheint ja ganz, ganz wenig Interesse zu zeigen, an der Tatsache irgendetwas zu ändern.
Genau, und das ist übrigens der Punkt. Die Neiddebatte gibt es ja nur deshalb, weil viele Beamte, Sie mögen es mir nachsehen, den Artikel völlig falsch verstanden haben. Mir geht es ja nicht darum, den Beamten ihre Bezüge zu neiden. Ich gönne sie ihnen von ganzem Herzen. Kann ja jeder vorher für sich festlegen, wo er seinen Berufsweg verbringen will. Darum geht es überhaupt nicht. Was ich anregen möchte, vergebens sicherlich, ist eine Debatte auf der politischen Ebene. Wie es denn so weitergeht, ganz grundsätzlich, weil wir ja mit den Pensionsrückstellungen jetzt schon da und dort Probleme haben, in einzelnen Bundesländern massive. Einfach mal drüber nachdenken, ist es so, wie es ist, gut oder muss man vielleicht künftig mal an manchen Stellschrauben drehen? Und dann kann man sachlich diskutieren. Dann kann man wegen mir auch mal kurz eine Zeit emotionale Debatte zulassen, aber diese sachliche Debatte anzustoßen, das war mein Ziel, war ein Schuss sozusagen, der nach hinten losging. Ich bin jetzt einer, der wirklich massiv angepinkelt wird, ich kann damit leben, aber ich wundere mich schon mit Vorwürfen, was mir einfällt und mit Häme, ach du armer Chefredakteur, darum ging es mir nicht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Status, auch mit Blick aufs Ruhestandsalter. Ich glaube, wenn ich ein Durchschnittsrentner wäre mit 800 Euro, wäre ich es nicht und darauf wollte ich mal hinweisen.
Genau, also der Artikel, in dem wird ja permanent von dir auch hingewiesen, dass du keine Neiddebatte anstoßen möchtest, dass du sehr zufrieden bist mit einerseits mit den Bezügen, die du bekommen wirst, genau. Das ist alles okay. Aber natürlich wird da auch gerne drüber hinweg gegangen. Also ich glaube, jeder liest in so einem Artikel, der ja auch etwas länger und umfangreicher ist, liest das heraus, was er herauslesen möchte. Und ja, das ist eins der Probleme. Du sprichst ja unter anderem ein Thema an, das also hinlänglich, glaube ich, in dieser Republik schon seit Jahren, Jahrzehnten diskutiert wird, nämlich wer muss denn überhaupt noch Beamter werden? Genau. Also wir haben das Thema Telekom, also Deutsche Bundespost, waren ja ganz, ganz viele Beamte, die dann in die Telekom übergewechselt oder durch die Privatisierung dann gewechselt sind im Arbeitsverhältnis in ein aktiennotiertes Unternehmen, aber weiterhin als Beamter in dem Unternehmen geblieben sind. Also da stellt sich schon einerseits mal die Frage, Deutsche Bundesbahn, ganz, ganz ähnlich. Also das kenne ich so aus der eigenen Familie, wo mein Schwiegervater als Arbeiter, als Angestellter sozusagen dort tätig war und in der weiteren Verwandtschaft dann jemand, der eben als Beamter dort tätig war, aber von ihren Tätigkeiten her betrachtet. Der eine war halt mit der Hand mehr unterwegs, der andere mehr mit dem Computer oder mit dem Stift, aber erkennbar, warum der eine Beamter ist und der andere nicht, ist es auch nicht. Und dieses Thema blendet man wahrscheinlich in den Reaktionen, die du gerade bekommst, ein Stück weit aus. Also man reduziert es rein auf diesen finanziellen Aspekt und eben, dass man den anderen das nicht gönnt, was sie da bekommen.
Damit nicht genug. Mir wird auch noch unterstellt, was ich dann besonders schräg finde, dass ich den Eindruck erweckt hätte, dass Lehrer faul wären. Davon war ja nie die Rede. Ich habe zufälligerweise ein Lehrer-Ehepaar genommen, weil ich mir dachte, das passt ganz gut. Nochmal zwei Akademiker da, zwei Akademiker dort. Und ich habe mich in keiner Zeile über den Berufsstand des Lehrers ausgelassen. Aber auch da kommt sofort wieder ein Reflex. Und ich finde es ja schön, dass mein Experte in dem Beitrag, ein Professor, der Volkswirtschaft und speziell Sozialpolitik lehrt hier an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, darauf hinweist, dass man sehr wohl darüber nachdenken sollte. Er stellt seinen eigenen Berufsstand quasi in Frage. Muss denn ein Professor verbeamtet sein? Das ist eine Frage, die er selber aufgeworfen hat, finde ich ganz spannend. Also genau da würde ich gern hin. Nicht für die jetzigen, die haben logischerweise Bestandsschutz bis in alle Ewigkeit, sondern einfach mal zu diskutieren, was ist noch eine hoheitliche Aufgabe, wo muss der Staat verbeamten, warum muss er das tun? Und bei Professoren kann man sich die Frage zum Beispiel trefflich stellen. Man kann die auch bei Lehrern stellen. Ich will die gar nicht beantworten. Ich habe keine Antwort. Aber einfach mal nachzudenken. Der Postbeamte von früheren Zeiten, der hat ja auch ausgedient. Und ganz ehrlich, es hat sich ja nichts verändert.
Genau. Die steile These, die du allerdings aufstellst, aus meiner persönlichen Sicht, wo ich ein bisschen drüber gestolpert bin, ich glaube, Du hast es die Prozentzahl genannt, wie viele Beamte im Bundestag sitzen. Ich glaube 70%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Die 170 der ungefähr 700, knapp 700 Bundestagsabgeordneten haben den Hintergrund, wahlweise direkt aus dem Beamtentum ins Parlament zu wechseln oder aber aus dem öffentlichen Dienst mit einer hohen Affinität sozusagen zum Thema Beamtentum. Und das ist eine relativ große Gruppe.
Aber die steile These, die du daraus ableitest, finde ich, wie gesagt, dass deshalb wenig Wille herrscht im Bundestag, daran was zu ändern. Also,
warum ist die steil? Die ist doch menschlich geradezu nachvollziehbar.
Naja, ich glaube eher, dass da andere Faktoren eine Rolle spielen. Also die ist menschlich vielleicht nachvollziehbar, aber das ist mir, ganz ehrlich gesagt, das ist mir ein bisschen zu simpel sozusagen. Sagen, naja, ihr kommt aus der Ecke sozusagen, ihr seid die gleiche Mischpoke und deshalb haltet ihr da ein bisschen zusammen. Sondern ich glaube eher, und das zeigt sich meiner Meinung nach auch in den Reaktionen, die du jetzt bekommst, dass die Beamten extrem starke Lobby in dem Sinn haben, dass sie natürlich auch Wähler sind und dass dahinter große Familien stehen, die wiederum auch wieder ausstrahlen und dass die durchaus in der Lage sind, auch ihre Position wortreich zu verteidigen und dass die Politik, wie in vielen anderen Themen übrigens auch, Angst hat, Entscheidungen zu treffen, wo ich Wählerklientel verprelle und zwar auch noch in der Größenordnung, dass es mich am Ende vielleicht meinen Wahlsieg kosten könnte oder meine Machtposition kosten könnte. Und das halte ich eigentlich im Moment, und das gilt nicht nur bei dieser Diskussion über das Beamtentum, sondern ganz allgemein in Deutschland für das große Problem. Keiner wagt es, Dinge anzupacken, die einfach in der Bevölkerung auch auf Kritik, auf einen breiten Widerstand vielleicht stößt, den man aber diskutieren muss, weil wir sonst ja keinen Millimeter weiterkommen. Und deswegen glaube ich, dass es die Reduzierung auf einen Anteil von Beamten oder beamtenähnlichen Menschen, die dann in den Bundestag gewechselt sind, dass das der Grund wäre.
Okay, also da können wir gern drüber streiten, will ich mir da gar nicht drauf fixieren, aber Fakt ist, dass diese heiklen Themen, da hast du vollkommen recht, nicht angepackt werden und es trifft ja auf alles Mögliche zu. Also ein Paradebeispiel ist die Autolobby. Also sinnvollerweise wäre natürlich von der Politik schon von Jahren ein klares Signal erfolgt, dass man sozusagen den Verbrennungsmotoren ein Enddatum setzt. Das hätte massiv all das beschleunigt, was jetzt so langsam peu à peu passiert, hätte uns vielleicht den ein oder anderen Skandal auch noch erspart mit Blick auf Abgaswerte, aber natürlich wagt die Politik es nicht, die Autolobby anzupinkeln, weil die viel zu stark ist. Natürlich wagt die Politik es nicht, die Beamtenlobby anzupinkeln. Natürlich gibt es eine massive Landwirtschaftslobby, die bestimmte Entscheidungen sehr geschickt zu blockieren weiß. Und ich finde es auch nicht schlimm, weil Lobbyismus ist ein Teil des politischen Systems. In Brüssel zum Beispiel haben die Lobbyisten ihre etablierten Plätze. Da sind sie sozusagen ein von vornherein angedachter Teil des Systems. Bei uns ist es so, dass Verbände sich ihre Stellung mehr oder weniger mühsam erarbeiten müssen im Umfeld des Berliner Parlamentsbetriebs, aber das natürlich längst getan haben. Und es wäre naiv zu glauben, dass da der Einfluss gering ist. Der Einfluss ist massiv.
Das ist absolut richtig. Also wenn wir inzwischen ja feststellen können oder nachweislich bestimmte Gesetzesentwürfe oder Vorlagen, die in Gesetze münden sollen, Teile enthalten, die eindeutig aus Lobbyistenvorlagen kommen und im Gesundheitswesen zum Beispiel dann gesagt wird, ja, das ist auch notwendig, wir brauchen dieses Fachwissen von diesen Lobbyistenvereinigungen, um überhaupt entsprechende Vorlagen machen zu können. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Armutszeugnis ist, dann muss man es aber trotzdem auch, finde ich, offen diskutieren und sagen, das ist Fakt. Im Moment ist es ja eher so eine verschämte Geschichte, es wird dann durch irgendwelche Medien offenbart oder durch NGOs, Organisationen, die letztendlich sagen, schaut euch das mal an, wie bei uns Politik gemacht wird. Und den Politikern gelingt es wiederum nicht, einfach offen damit umzugehen. Also
das ist die Kritik, die ist auch sehr berechtigt, dass man einfach auch nicht jetzt, sondern in einem Prozess, der jetzt beginnt und irgendwann mal in 4 oder 8 Jahren greift, beim übernächsten Bundestag vielleicht, der zu wählen ist, dass man sagt, okay, wir haben Lobbyismus, der ist auch nicht mehr wegzudiskutieren, der ist auch nicht kleinzureden und wir stellen jetzt mal Regeln auf. Die Regeln gibt es jetzt wohlgemerkt auch schon, aber momentan basiert das System drauf auf der Annahme, die ja sogar grundgesetzlich verankert ist, dass der Bundestagsabgeordnete über ein freies Mandat verfügt. Da habe ich als Student mich schon lang drüber ausgelassen, über den Unterschied zwischen freien und dem sogenannten imperativen Mandat, also einem, das sozusagen dem Abgeordneten den Finger heben lässt, ja, zu bestimmten Fragen, weil seine Fraktion Disziplin fordert und ähnliches. Das ist natürlich lächerlich, an dieser naiven Grundannahme des freien Mandats festzuhalten. Kaum einer der Volksvertreter im Deutschen Bundestag ist bei seinem Abstimmungsverhalten wirklich frei. Wie sonst wären Ergebnisse zu erklären, dass eine Fraktion geschlossen stimmt und die andere Fraktion auch geschlossen dagegen stimmt? Das ist sozusagen ein schönes Relikt, ein hehres demokratietheoretisches Ziel, das in der politischen Praxis mitnichten zu halten ist.
Also Fraktionszwang ist völlig selbstverständlich. Und ja, anders würde ja auch, muss man auch ganz offen sagen, würden ja die Machtverhältnisse nicht funktionieren. Deshalb, es ist ein Geben und ein Nehmen. Das wissen auch die jeweiligen Abgeordneten in den Landtagen oder Bundestagen. Genau. Sie wissen auch, dass sie ihr eigenes Mandat natürlich gefährden würden, wenn sie nur noch vogelwild durch den Bundestag springen würden. Genau. Also ein gewisses Portion Egoismus ist nachvollziehbar, würden wir vielleicht auch nicht anders agieren. Aber vielleicht kehren wir noch mal ein bisschen zurück zu dieser Frage, sachliche Diskussion überhaupt, die Möglichkeit, Argumente auszutauschen. Warum gelingt uns das immer weniger? Wir haben im letzten Podcast oder im vorletzten Podcast auch über diese Idee der CDU, der Wiedereinführung des Wehrdienstes mal diskutiert. Wir erleben jetzt gerade in diesen Tagen die Diskussion um das Kindergeld, das an EU-Bürger ausbezahlt wird, die in Deutschland arbeiten. In beiden Fällen, man kann die sicherlich nicht direkt miteinander vergleichen, aber das eine ist ein Thema, wo Leute sich erregen können, wo die diskutieren können, aber wo so ein bisschen die Frage ist, wo ist jetzt der Ansatz, ist das jetzt wirklich ein Thema, was uns in Deutschland im Moment so richtig beschäftigen muss?
Ja, natürlich nicht.
Und beim Kindergeld ist es auch wieder eigentlich wieder eine Neiddebatte, die angestoßen wird. Die letztendlich, wenn man jetzt ein bisschen hinter die Kulissen schaut, und jetzt kommen ja auch immer mehr Artikel, die einfach mal tiefer in die Zahlen reinschauen. Mhm. Aber die Aufregung ist ja schon da. Ich kann auch dieses, ich habe es ja schon immer gewusst, ne, und die saugen uns aus und die Rentner müssen Flaschen sammeln bei uns und den Kindern in Bulgarien und Rumänien wird das Geld in den Hintern geschoben, auf Deutsch gesagt. Diese Debatte ist losgetreten, die fängst du auch nicht mehr ein. Nee. Neid und Hass wird wieder mal befördert und jetzt stellt sich raus, dass es, glaube ich, ich habe irgendwo gelesen, 1% ausmacht, überhaupt mal von den Summen, über die wir reden, 1% des Kindergeldes. Natürlich kann man sagen, so und so viele Millionen, das ist eine Summe, aber dann muss ich ja nochmal genauer hinschauen. Ein Großteil der Menschen ist scheinbar wirklich hier, arbeitet regelmäßig in Deutschland und es gibt einen Sozialbetrug. Ja, auch der Förderoberbürgermeister Thomas Jung hat sich dazu geäußert, aber das kann man ja wirklich in den Griff bekommen. Da muss ich halt genauer hinschauen und da muss ich halt die Kontrollen durchführen.
Aber das war ja wie immer, es kam diese Debatte auf, die Schlagzeile war sozusagen gesetzt und dann nahmen die Dinge ihren Lauf, genauso wie du es beschrieben hast. Wir sind mittlerweile offenkundig nicht mehr in der Lage, vielleicht waren wir das früher auch nicht, aber mittlerweile ist es durch die sozialen Netzwerke, glaube ich, einfach auch nochmal befeuert. Wir sind nicht mehr in der Lage, uns erstmal über die Tragweite einer vermeintlichen Diskussion Gedanken zu machen, ohne sie schon zu führen. Also wir haben den Impuls offenkundig, wir jetzt ja pauschal, nicht jeder, aber viele Menschen haben den Impuls, sofort zu reagieren, sofort sich zu äußern, mit Empörung geprägt von Schwarz-Weiß-Denken. Die Grautöne sind zunehmend verschwunden aus meiner Sicht in den letzten Jahren aus unserer öffentlichen Debatte, gleich um welches Thema es geht. Und im Prinzip eine entsetzliche Entwicklung, eine, wo man nur hoffen kann, dass sich das Rad wieder wendet und wir zurückkommen zu wirklichen Debatten. Also die echten Debatten über gesellschaftliche Fragen, die bleiben ja auf der Strecke. Man kann ja auch beim Thema Kindergeld trefflich über dies und jenes grundsätzlich diskutieren, aber wir beißen uns fest an einigen wenigen Tausend, vielleicht auch 10.000 Fällen, die in der Summe, du hast es gesagt, zum großen Ganzen wirklich marginal und vernachlässigbar sind. Aber das funktioniert einfach nicht mehr. Wir haben es bei allen Dingen, die gerade passieren, ist die Empörung, finde ich, so groß und es wird auch falsch gespielt, auch von der Politik wird falsch gespielt. Wenn ich in Bayern anschaue, wie armselig der Versuch ist, der bayerischen Staatsregierung mit dem Familiengeld für alle zu punkten im Wahlkampf, das ist, finde ich, auch eine jämmerliche Maßnahme, weil die natürlich auch nicht gut geht. Die ist mit keinem Bundesgesetz in Deckung zu bringen. Es wird nicht klappen, dass die armen Menschen, für die man angeblich was tun wollte, davon tatsächlich profitieren. Und was gibt es für eine Diskussion, die natürlich auch von der CSU vehement geführt wird? Wir bleiben standhaft, wir bleiben hart. Man kann doch einfach mal sagen, Mensch, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben das nicht bedacht, dass das mit dem Bundesgesetz nicht in Einklang zu bringen ist. Punkt.
Oder sie haben die Warnungen einfach in den Wind geschlagen. Das muss man ja. Also insofern ist es ganz klare, also ich glaube schon, das ist ganz klare Taktik. Ist auch wunderbar, jetzt den Sündenbock bei der SPD oder wem auch immer zu suchen, dass man sagt, die SPD verhindert das jetzt, obwohl von vornherein gesagt wurde, es ist nicht mit einem Bundesgesetz in Einklang zu bringen und jeder Prozess wird auch verloren werden. Also was will man damit erreichen? Das ist wirklich nicht den Menschen zugute, sondern es ist eigentlich nur eine weitere Spaltung, die man vorantreibt.
Genau, und wenn wir bei der schlechtestmöglichen Option bleiben, das ist die CSU, bewusst gemacht hat, dann sind wir genau bei dem, was wir gerade eben besprochen haben. Dann haben sie es bewusst gemacht, weil sie genau wussten, welche Reaktionen ausgelöst werden. Schwarz-Weiß-Denken, genau die Diskussion jetzt. Wir wollen eigentlich den Armen was tun und ihr, die Bösen im Bund, lasst nicht zu. Das ist bar jeder Sachlichkeit und das empört mich, dass wir auf dem Niveau jetzt angelangt sind. Und da wünsche ich mir, dass der politische Debattenzirkus da möglichst rasch wieder rauskommt. Wir als Journalisten müssen da auch unseren Anteil leisten, um das nicht zu unterschlagen. Wir haben uns auch eingelassen, sind über jedes Stöcklein gesprungen. Da muss man sich auch hinterfragen, wie weit wir das tun. Ist auch jetzt gerade im zwar nicht vorhandenen Sommerloch, aber doch ansatzweise erkennbaren in der themenarmen Zeiten eine wichtige Herausforderung für uns.
Ja, ich merke das ja bei uns im Online-Bereich, ist es ja fast nochmal ein Zacken schärfer und schlimmer als das vielleicht bei der Zeitung geprint. Da hat man doch ein bisschen mehr Zeit, glaube ich, nachzudenken. Im Online-Bereich, wo ja auch alle Medienhäuser zugange sind, neigt man noch mehr zur Zuspitzung und neigt noch mehr dazu, die schnelle Meldung zu fabrizieren. Andererseits ist auch klar, wer als erster die Meldung draußen hat, ist auch derjenige, der sich am schnellsten verbreitet. Also kann man so pauschal nicht unbedingt immer sagen, aber es stimmt trotzdem im Großen und Ganzen. Das heißt, Schnelligkeit ist halt ein Riesenthema. Und was man online auf jeden Fall feststellen kann, die sachliche Diskussion, zumindest in den sozialen Netzwerken. Wir können auf unserer Webseite seitenlang, also wir haben mehr Platz als jedes Printprodukt und können natürlich alle Argumente darlegen und können auch Sachverhalte darlegen. Die Diskussion findet aber, die hasserfüllte Diskussion findet letztendlich aber in den sozialen Netzwerken statt, weil dort die Leute aufeinander einprügeln. Die lesen im Prinzip nur die Überschrift dieses Gesamtartikels, auf den wir verweisen, und über diese Überschrift, die zugegebenermaßen häufig dann auch ein bisschen zugespitzt ist, findet dann eine Diskussion drunter statt, die eigentlich mit den Sachargumenten überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ich habe ein bisschen zu dem Kindergeld, wenn man bloß ein bisschen googelt, also das ist ja das Nächste, also man kann sich ja relativ leicht kundig machen, bin ich witzigerweise sogar auf der ersten Seite bei Google, wenn man Kindergeld und Debatte eingibt, landet man bei einem Artikel vom Handelsblatt und du denkst, oh, Handelsblatt, mal schauen, auch die Überschrift so ungefähr, dass die Diskussion, die hier jetzt gerade geführt wird, dass es eigentlich nicht zulässig ist von den Fakten her. Und ich lese das Ding und dann schaue ich irgendwann aufs Datum, dann war der Artikel von 2014. Wir haben 2014 in Deutschland haargenau die gleiche Debatte geführt und die Argumente, die vom Handelsblatt wohlgemerkt kamen, die auch mit Wissenschaftlern sich unterhalten haben für dem Institut für die Zukunft der Arbeit und anderen, die sagen, Leute, ihr müsst genau hinschauen, was geht's denn da eigentlich ganz genau? Wir haben zum Beispiel ein Problem mit den Saisonarbeitern, die Kindergeld beantragen können. Die Saisonarbeiter sind aber gleichzeitig für Deutschland ganz, ganz wichtig, weil unsere Wirtschaft, also in diesen Bereichen, wo Erntehelfer und so weiter gebraucht werden, überhaupt nicht mehr funktionieren würde. 5 Jahre vorher schon jetzt so diskutiert worden. Und die sagen, von diesen Familien kann man doch nicht erwarten, dass die ihre Kinder oder ihre Familie für diese 3, 4, 5, 6 Monate nach Deutschland holen. Klar. Und gleiches gilt ja auch für die Pflegekräfte. Und genau da steht schon in dem Artikel drin, immer dann, wenn es uns gut tut, Pflege, Erntehelfer, Fachkräfte, wo wir sie brauchen, da finden wir das alles in Ordnung, dass wir aus dem Ausland uns Hilfe holen. Aber in dem Moment, wo diese Leute auch das in Anspruch nehmen, was ihnen dann halt letztendlich zusteht, dann beginnt, damit sind wir wieder beim Thema, die Neiddebatte, wo man sagt, euch, das finden wir nicht in Ordnung, dass ihr das bekommt, was euch eigentlich, wenn man es realistisch betrachtet, zwar zusteht, aber wir nicht so sehen wollen.
Genau, und das war ein wunderschönes Schlusswort, Matthias, weil du ja ohne jeglichen Neid mich jetzt in den Urlaub verabschieden wirst.
Naja, Wollen wir mal so sagen, okay, du hast eine Debatte nochmal angestoßen, du warst wandern, also du hast dich verausgabt. So
gab alles.
Du hast alles gegeben sozusagen und jetzt geht es in den Urlaub. Wo geht's denn hin?
Es geht ins Großarltal auf eine Alm auf 1400 Metern, ohne Netz und WLAN, ohne doppelten Boden sozusagen.
Okay, und dann hast du genügend Zeit, dir deine eigenen Gedanken zu machen und wieder Artikel zu fabrizieren, die dann auch ab wahrscheinlich September, ich weiß nicht, wie lange bist du weg, 14 Tage?
Ja, 3 Wochen.
3 Wochen, okay.
Nicht 3 Wochen auf der Alm, ich bin eine Woche dort, mehr kann ich mir nicht leisten, hat nichts mit meiner Rente zu tun, sondern mit der Tatsache, dass ich 6 Kinder habe. Also keine falschen Eindruck erwecken, ich bin ja noch im Erwerbsleben. Aber die eine Woche, die genieße ich sehr und dann gehe ich noch ein paar Tage zelten, wenn das Wetter passt, mit meinen Kids und freue mich sehr drauf.
Dann wünsche ich dir jetzt schon viel Vergnügen. Ich bin auf der Suche nach Gesprächspartnern, weil der Podcast wird trotzdem nicht ausfallen, genau. Sondern nächste Woche ist noch nicht ganz klar, mit wem ich reden werde. Auf jeden Fall wird ein Gast sein, dein Chefredakteurskollege in den nächsten Wochen, Axel Junkunz, der ja im Übrigen in einem, finde ich, auch sehr diskussionswürdigen und sehr heftig diskutierten Kommentar für ein Abkühlen plädiert hat. Und zwar nicht bloß Abkühlen in der Diskussion um den Klimaschutz, sondern allgemein in den ganzen Diskussionen, die wir im Moment führen. Also ob das Asyldebatte ist, ob das Kindergeld ist. Ist vielleicht uns auch als Journalisten zu wünschen, dass wir schauen, dass wir mehr auf die Sachlichkeit kommen. Wir werden das versuchen in der Zeit, wo der eine Chefredakteur weg ist, aber ein zweiter Chefredakteur ist da und ich bin guter Dinge, dass die Kolleginnen und Kollegen alles tun werden, um zur Versachlichung der Diskussion beizutragen.
Ich gehe ins Abkühlbecken in die Bergwelt und komme dann mit kühlen Gedanken wieder.
In diesem Sinne, schönen Urlaub.
Danke.
Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss und bis demnächst.
Bis bald, ciao.
Mehr bei uns im Netz. Auf nordbayern.de.
Ja, was hat er denn? Will er spielen? Die Zusatzlotterien von Lotto 6 aus 49? Ja. Wir sagen ja zu unserem Glück mit der zusätzlichen Chance bei Spiel 77 und Super 6.
Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. In jeder Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de.
Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Lotto Bayern wünscht viel Spaß beim folgenden Podcast.